Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Henriette Leicher, Doktorandin am Lehrstuhl für Phytopathologie an der TU München School of Life Sciences. Hallo Henriette.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist und ich würde gerne einsteigen mit so ein paar Warm-up-Fragen. Und zwar würde mich interessieren, was deine Lieblingspflanze ist.
Also im Labor ist es Arabidopsis thaliana, auf Deutsch ist das Ackerschmalwand. Ich sage immer ganz gerne, das ist so die Maus der Pflanzenwissenschaft, also so die Standardmodellpflanze im echten Leben. Wäre es der Klatschmohn, weil das für mich einfach so ein Zeichen von Sommer ist, wenn der Rot raussprießt auf den Feldern und dann weiß man einfach, jetzt beginnen die guten Monate.
Ja, das stimmt. Den liebe ich auch. Jetzt mal auf die andere Seite, to the dark side sozusagen. Was ist denn die faszinierendste Mikrobe für dich im Pflanzenmikrokosmos?
Das ist in meinem Fall Mehltau. Das ist eine Pilzinfektion und über die werden wir jetzt im Laufe des Podcasts auch noch wahrscheinlich sehr viel hören. Und es ist einfach ein Krankheitserreger, der auch viele Nutzpflanzen befallen kann. Und dafür weiß man auf der einen Seite bereits sehr viel über diesen Pilz, aber ich finde es auch immer wieder faszinierend, auch irgendwie sehr wenig. Und das fasziniert mich einfach.
Ich muss jetzt sagen, als Gartenliebhaber und jemand, der selber gerne Tomaten und Zucchini und so weiter anpflanzt, ist der Mehltau so gar nicht meine Lieblingsmikrobe. Aber ich bin sicher, dass du uns die schöne Seite des Mehltaus noch zeigen wirst. Wenn du jetzt deinen Alltag als Wissenschaftlerin in drei Wörtern beschreiben müsstest, welche wären das?
Das wäre einmal abwechslungsreich, weil man einfach jeden Tag verschiedene Dinge tut, verschiedene Methoden anwendet. Dann natürlich sehr denkintensiv, weil man immer am Ball sein muss. Man muss immer wissen, was macht man gerade, was sind die Zusammenhänge. Und das Dritte ist auch sehr selbstständig, weil man hat jetzt nicht jemanden, der einem jeden Tag sagt, was man tun muss, sondern man muss sehr strukturiert selber in dem Projekt wissen, an welcher Stelle bin ich gerade, welche Experimente machen Sinn. Und ja, das wären so die drei Worte, die ich nehmen würde.
Es klingt auch nach viel Freiheit. Siehst du das so?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also natürlich mit meinem Projektleiter ist man immer in Abstimmung, welche Experimente machen Sinn an der Stelle des Projekts. Aber im Prinzip am Ende selbst entscheiden, was mache ich heute, das mache ich und nicht jemand anders. Und das ist auch etwas, was manchmal anstrengend sein kann, aber was ich auch sehr genieße.
Vielleicht kannst du uns kurz durch deinen bisherigen wissenschaftlichen Werdegang führen.
Sehr gerne. Also ich habe molekulare Biotechnologie studiert, sowohl im Bachelor als auch am Master an der TUM in Weinstephan. Und zum Beispiel meine Bachelorarbeit habe ich mehr noch mit Bakterien gearbeitet und habe aber dann schon während dem Master gemerkt, okay, ich finde Pflanzen irgendwie immer interessanter in verschiedenen Modulen und hatte auch immer so ein Interesse an dem Immunsystem. Da ich aber nie mit Tieren arbeiten wollte, hat sich da irgendwann dann quasi beide Interessen, auf der einen Seite die Pflanzen, auf der anderen Seite das Immunsystem, super getroffen und ich bin am Lehrstuhl für Phytopathologie gelandet. Und dort kann ich jetzt die Interaktion von Krankheiten mit Pflanzen eben in meiner Doktorarbeit genauer untersuchen.
Jetzt muss ich einmal für unsere ZuhörerInnen nachfragen, Pflanzen haben ein Immunsystem?
Ja, Pflanzen haben ein Immunsystem, das ist anders aufgebaut als bei uns Menschen, bei dem wir einzelne Zellen haben, die im Immunsystem spezifische Aufgaben übernehmen. Bei der Pflanze ist es eher so, dass jede Zelle mit einem kleinen Repertoire oder eigentlich auch sehr großem Repertoire eines Immunsystems ausgestattet ist und diese dann spezifisch antworten können.
Das an sich finde ich schon sehr spannend. Aber du beschäftigst dich mit einem ganz speziellen Aspekt des Immunsystems und das ja auch in deiner Doktorarbeit. Und aktuell bist du Doktorandin eben an dieser TUM School of Life Sciences in Weinstephan am Lehrstuhl für Phytopathologie und das unter der Leitung von Professor Dr. Ralf Hückelhofen. Was steckt genau hinter dem Begriff Phytopathologie?
Das können wir erklären, wenn wir den Begriff jetzt mal in die zwei Bestandteile zerlegen. Das ist auf der einen Seite Phyto, das ist die Pflanze, und auf der anderen Seite Pathologie, das heißt die Lehre der Erkrankung. Also es ist im Prinzip die Lehre der Pflanzenkrankheit oder in anderen Worten die Interaktion von Pflanzen mit Krankheitserregern.
Und von welchen Krankheitserregern können Pflanzen infiziert werden?
Das ist eigentlich wie bei uns Menschen. Also da gibt es die komplette Bandbreite von Pilzen über Bakterien, über Viren, über Parasiten. Genau wie bei uns Menschen ist da auch bei der Pflanze alles dabei.
Und wenn du jetzt zum Beispiel deiner Nichte oder deinem Neffen möglichst einfach erklären wollen würdest, was du erforschst, Was würdest du denen erzählen?
Dann würde ich sagen, in meiner Arbeit gibt es eigentlich, sage ich mal, zwei Hauptcharaktere. Das eine ist der Mehltau. Das ist eben diese Pilzinfektion, die viele von uns auch kennen, eben beispielsweise aus dem Garten, wenn man dann Blätter hat, die so einen leicht weißig-mehligen Belag oben haben. Das ist dann oft Mehltau. Und die zweite Komponente ist ein Rezeptor. Der hat den Namen Feronia. Und ein Rezeptor sitzt außen auf einer Pflanzenzelle und nimmt Signale von außen wahr und kann diese in die Zelle weiterleiten. Und was bereits bekannt war vor meinem Projekt ist, dass wenn man diesen Rezeptor Feronia aus der Pflanzenzelle wegnimmt, also mutiert, dann kann Mehltau schlechter wachsen. Und in meinem Projekt geht es jetzt darum, wieso ist das so? Welche Funktion hat der Rezeptor? Welche Mechanismen stößt er an? Und wieso wächst Mehltau schlechter, wenn dieser Rezeptor nicht mehr richtig funktioniert?
Was begeistert bzw. fasziniert dich an diesem Forschungsthema?
Was mich besonders fasziniert, ist die Komplexität. Man kann sich vorstellen, Feronia, also der Rezeptor, mit dem ich arbeite, der ist ein Knotenpunkt von so einem ganz engen Netz aus verschiedenen Mechanismen und Signalwegen in der Pflanze. Also der hat nicht nur eine Funktion, sondern der hat ganz viele Funktionen. Also er ist involviert in Mehltau, aber auch in Wachstum, in Pflanzenhormone. Und wir versuchen jetzt rauszufinden, welche von diesen vielen Funktionen ist wichtig, damit der Mehltau besser wachsen kann und hier den Überblick zu behalten, aber auch alles miteinander zu verknüpfen. Das finde ich am spannendsten an meinem Thema, was manchmal ein bisschen anstrengend sein kann, aber auch sehr schön.
Aber du machst es nicht allein, ihr seid da ein Team in der Arbeitsgruppe, die damit arbeiten?
Genau, also wir sind zu zweit in dem Projekt oder auf einem Projekt, das mit Feronia oder Feronia-ähnlichen Rezeptoren arbeitet. Die ersten 1,5, 2 Jahre war ich erstmal alleine und habe, ich würde mal sagen, die Grundlagen gelegt. Und dann hat mein Kollege, der Sebastian, mit angefangen und hat jetzt ein Projekt, das noch mal breiter gefasst ist und mit weiteren Rezeptoren arbeitet und mich hier eben jetzt mit unterstützt und wir versuchen zusammen rauszufinden, wie das alles mit Mehltau zusammenhängt.
Das ist sicher gut, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich drüber unterhalten kann und der einen unterstützt und ja, die Arbeit so ein bisschen mit einem teilt.
Ja, das ist total wichtig, sowohl mit meinem Kollegen als auch mit meinem Chef, auch wenn man manchmal Ideen hat, wenn man das dann auch diskutieren kann, dann bekommt man nochmal Input von jemandem, der eben auch Experimente auch in demselben Raum mit denselben Pflanzen macht und dann sagt, ja, bei mir sieht das genauso aus oder bei mir war das irgendwie anders und dann eben auch nochmal die eigenen Ideen mit einbringt. Und dann ist es auch mal wichtig, dass man da im Austausch ist.
Jetzt haben wir schon ein bisschen anklingen hören, worum es in deinem Projekt geht. Das Forschungsprojekt heißt selber Entschlüsselung der CRRLK1L-Signalwege, die Krankheitsanfälligkeit und die Resistenz gegen Mehltau regulieren. Was heißt dieses CRRLK1L denn überhaupt?
Okay, das ist ein etwas komplizierteres Wort. Das steht für Cataranthus roseus receptor like kinase 1 like. Im Prinzip ist das einfach ein Name für eine Gruppe von Rezeptoren, zu denen eben auch Feronia gehört. Und ich glaube, das genauer zu erklären ist eigentlich nicht relevant. Es ist einfach ein Name für eine Rezeptorfamilie.
Und Signalwege, was versteht man in der Biologie unter Signalweg?
Das ist im Prinzip eine Kette von Reaktionen, die in der Zelle ausgelöst werden, die dann am Ende einen gewissen Output, also einen gewissen Zustand in der Zelle herstellen, würde ich jetzt sagen. Also man kann sich das vorstellen, so ein bisschen, wer das noch kennt, vom Domino-Day aus dem Fernsehen. Wir haben einen Stein, der fällt um und stößt dann vielleicht sogar 3 verschiedene Wege an. Und dann fallen die Steine um und am Ende eines Wegs kommt zum Beispiel eine Murmel ins Rollen. Das ist dann vielleicht in unserem Fall auch der Signalweg, der einen Einfluss auf die Mehltauinfektion hat. Am Ende eines anderen Wegs entsteht ein schönes Bild. Das ist dann vielleicht der Signalweg, der einen Einfluss auf beispielsweise die Pflanzenhormone hat. Und wir versuchen jetzt eben herauszufinden, welche Signalwege können Mehltau beeinflussen, wie hängen die Signalwege auch miteinander zusammen und welche Signalwege sind beispielsweise auch komplett unabhängig.
Jetzt ist dieses Projekt, an dem du arbeitest, das Projekt von Professor Martin Stegmann. Das ist sein eigentlicher Doktorvater und der hat jetzt eine Professur in Ulm bekommen. Und du bist jetzt alleine zurückgeblieben sozusagen an der TU München unter der Leitung von Professor Ralf Hückelhofen. Wie ist das gekommen? Wie ist es für dich? Was ist da passiert?
Also ich glaube, ich muss erst mal sagen, ich bin alleine zurückgeblieben. Klingt erstmal so, als würde ich jetzt da alleine in einem Labor noch vor mich hin wirtschaften. Das ist natürlich nicht so. Also ich bin immer noch sehr eng eingebunden, eben am Lehrstuhl von Ralf Hückelhofen, wo wir davor als Gruppe ein Teil des Lehrstuhls waren. Und Martin hat dann letztes Jahr seine Professur in Ulm bekommen, ist mit der Gruppe nach Ulm gezogen. Und mein Projekt und meine Doktorarbeit war aber schon zu dem Zeitpunkt relativ weit fortgeschritten, sodass wir uns entschieden haben, dass in meinem Projekt ein kompletter Umzug, der auch immer viel Zeit kostet, einfach gerade nicht reinpasst. Und da war dann eben sowohl Martin mir so entgegenkommend, dass er gesagt hat, ich darf an der TUM bleiben, und eben Ralf auch, der dann gesagt hat, das ist gar kein Problem, die Henriette darf weiter bei uns im Labor mitarbeiten. Und so ist es gekommen, dass ich jetzt noch in München bin, beziehungsweise eben in Freising in Weinstephan, und Martin mit dem Rest der Gruppe in Ulm.
Du hast jetzt im Januar diesen Jahres gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen eine Studie veröffentlicht, in der ihr untersucht, warum Mehltaupilze Pflanzen überhaupt befallen können. Was genau habt ihr da herausgefunden und wie gelingt es den Pilzen, Pflanzen zu überreden, sie hereinzulassen?
Also ich glaube, an der Stelle ist erstmal wichtig zu erklären, was heißt den Pilz überhaupt reinlassen. Also Mehltau ist ein biotropher Pilz. Das bedeutet, er wächst auf lebenden Pflanzenzellen und ist darauf auch angewiesen, weil er Nährstoffe für das eigene Wachstum von der Pflanzenzelle aufnimmt. Damit er das machen kann, bildet der Pilz eine Struktur, die nennt sich Haustorium. Das ist eine Struktur des Pilzes, die quasi so in die Pflanzenzelle, kann man sich das vorstellen, hineinwächst. Und über dieses Haustorium werden Nährstoffe aufgenommen, aber auch Stoffe von dem Pilz an die Pflanze abgegeben, die Pflanze manipulieren, damit er dann wiederum gut wachsen kann. Und was wir jetzt untersucht haben, ist, wie muss die Umgebung sein, damit der Pilz gut wachsen kann? Und was wir festgestellt haben, ist, dass Feronia, also der Rezeptor, an dem ich arbeite, gar nicht unbedingt eine Auswirkung darauf hat, dass dieses Haustorium sich erstmal gut bilden kann, also dass der Pilz in die Pflanze hineinwächst. An der Stelle scheint Feronia noch nicht sonderlich wichtig zu sein, sondern Feronia spielt wahrscheinlich eher später eine Rolle, wo sich die Frage stellt, wie ist die Umgebung in der Pflanzenzelle, damit der Pilz weiter sich über das Blatt quasi seine Strukturen ausbilden kann und weiter wachsen kann. Und hier sind verschiedene Faktoren wichtig. Das ist sowohl der pH in der Pflanzenzelle, das sind aber auch Nährstoffe, die zur Verfügung stehen, aber auch die Frage zum Beispiel, wie viel Immunantwort wird in dieser Zelle ausgelöst, die versucht, den Pilz abzuwehren. Und das sind alles verschiedene Faktoren, die wir uns aktuell anschauen.
Mhm. Da habe ich ein paar Nachfragen. Also pH-Wert, da geht es um die Säure oder wie sauer oder basisch die Umgebung ist. Gibt es da irgendwelche Indikatoren, die das anzeigen, die ihr euch anschauen könnt? Wie würdet ihr das messen, ob der pH sich verändert?
Also in meiner Studie arbeiten wir da mit einem Sensorprotein. Das kann man sich vorstellen wie so ein ganz kleiner Sensor, den wir an der Zelle angebracht haben, jetzt mal ganz bildlich gesprochen. Und in diesem Sensor gibt es einen Teil, der abhängig vom pH entweder ein Farbsignal gibt oder nicht, und einen Teil, der immer ein konstantes Farbsignal gibt, unabhängig vom pH. Und jetzt können wir unter dem Mikroskop uns das genauer anschauen, sehen durch das konstante Signal immer, dass unser Sensor da ist, dass er funktioniert. Und durch das sich verändernde Signal können wir dann sehen, in welcher pH-Range oder an welchem pH wir uns gerade befinden. Mhm. Und das können wir dann zueinander ins Verhältnis setzen.
Jetzt hast du auch gesagt, dass der Pilz in die Pflanzenzelle eindringt. Wie kann ich mir das vorstellen? So eine Pflanzenzelle hat ja eine Zellwand, das ist ja ein sehr geschlossenes System. Wie kommt der Pilz da rein? Und ist der wirklich in der Zelle oder ist das noch irgendwie ein geschützter Raum, in dem er sich dann befindet?
Also eine Pflanzenzelle ist ja grundsätzlich aufgebaut genau mit einer Zellwand, und dann gibt es nochmal eine Zellmembran, also wie so eine dünne Haut, kann man jetzt mal sagen. Und der Pilz durchbricht diese Zellwand, was ja die sehr harte Struktur außen ist, und das macht er auf der einen Seite, indem er sehr lokal an der Stelle, wo er durchbrechen möchte, wirklich hohen Druck aufbringen kann, aber auch verschiedene Enzyme benutzen kann. Das sind, kann man sich vorstellen, wie so kleine, ich sage jetzt mal kleine Scheren, die im Prinzip die Zellwand aufschneiden. Und damit kann er durch die Zellwand brechen, erreicht dann die Zellmembran, und diese durchbricht er aber im Fall von Mehltau nicht, sondern die stülpt sich dann quasi in die Zelle mit ein, und dann hat man so einen Aufbau, der im Prinzip besteht aus der Zellmembran, die einmal dieses, das nennt sich dann Haustorium, die Pilzstruktur umschließt, und da innen ist das Haustorium. Das Ganze ist dann aber nochmal ein abgeschlossener Raum, zwischen dem dann ein ständiger Nährstoffaustausch und Austausch von anderen Stoffen stattfindet.
Hat dich ein Ergebnis aus dieser Forschungsstudie besonders überrascht?
Ja, und zwar ist das, ich habe ja jetzt die ganze Zeit von Feronia gesprochen, von unserem Rezeptor, aber ein Rezeptor erkennt auch Signale. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Schlüssel und Schloss. Also der Rezeptor ist das Schloss und die Schlüssel sind diese Signale. Und in unserem Fall sind die Schlüssel RALF-Peptide. Das RALF steht für Rapid Alkalinization Factors. Das sind kleine Moleküle. Was das erste Mal über sie herausgefunden wurde, ist, dass sie eine Alkalinisierung, also eine Erhöhung des pH-Werts, auslösen. Deswegen auch die Theorie beispielsweise, dass der pH einen Einfluss auf den Pilz hat. Und was wir jetzt herausgefunden haben in unserer Studie, aber was jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr auch in anderen Studien herausgefunden wurde, ist, dass vielleicht gar nicht Feronia immer den wichtigsten Part, sage ich mal, hat oder die wichtigste Rolle spielt, sondern dass diese kleinen RALF-Peptide, also die Schlüssel, auch ohne das Schloss schon eine Funktion haben können. Mhm. Und das sehen wir eben auch in Interaktion mit Mehltau, dass wenn wir beispielsweise ganz viele Schlüssel haben in der Pflanze, aber kein Schloss, dann haben trotzdem die Schlüssel einen Effekt. Und das ist für uns super überraschend und spannend gewesen. Und das ist auch etwas, was jetzt momentan in der Forschung immer mehr aufkommt, aber noch nicht so ganz verstanden ist, welche Rolle diese Schlüssel quasi haben, wenn das Schloss nicht da ist.
Okay, jetzt sagst du das Schloss. Also es kann nicht sein, dass es quasi noch andere Schlösser gibt, die ihr nicht gefunden haben, an die die Schlüssel binden?
Doch, das ist tatsächlich so, dass diese Schlüssel auch an andere Schlösser binden. Das ist zum Beispiel etwas, wo mein Kollege, der auch an dem Feronia-Mehltau-Projekt arbeitet, der beschäftigt sich viel damit, welche anderen Schlösser gibt es noch, welche Funktionen haben diese Schlösser vielleicht. Und es ist auch so, dass man inzwischen weiß, dass beispielsweise die RALF-Peptide, also unsere Schlüssel, auch schon selbst an die Zellwand binden können und dort eine Funktion haben. Also mehr oder weniger unabhängig von einem konkreten Schloss, sondern wirklich selbstständig einfach aufgrund ihrer Struktur und in der Interaktion mit der Zellwand.
Spannend. Welche praktischen Anwendungen können sich aus diesen Erkenntnissen für die Landwirtschaft ergeben? Siehst du da welche?
Auf jeden Fall. Es ist ganz oft oder es ist auch schon öfter so gewesen, dass in der Forschung mit Arabidopsis, was ja unsere Modellpflanze ist, Erkenntnisse gewonnen wurden, die später auch dann wirklich für die Nutzpflanze übernommen werden können. Und es ist auch so, dass der Rezeptor Feronia nicht nur in unserer Modellpflanze vorhanden ist, sondern dass auch andere Nutzpflanzen, beispielsweise in Gerste, gibt es auch Feronia-ähnliche Rezeptoren. Und beispielsweise auch Gerste kann von Mehltau befallen werden. Also könnte man schon langfristig, wenn man im Modell verstanden hat, wie die Interaktion zwischen Mehltau und Pflanze funktioniert, das vielleicht auch dann auf Nutzpflanzen in der Landwirtschaft wirklich übertragen und dort verschiedene Resistenzmechanismen suchen.
Jetzt hast du gesagt, Mehltau kann auch Gerste befallen. Hat das ein sehr großes Wirtsspektrum, Mehltau? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Kann das sehr, sehr viele verschiedene Pflanzen infizieren? Oder gibt es viele verschiedene Arten von Mehltau?
Das ist die richtige Variante. Also es gibt viele verschiedene Arten von Mehltau. Der Mehltaupilz selbst ist sehr wirtsspezifisch. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn ich in meinem Garten eine Mehltau-infizierte Zucchini habe, muss ich jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass gleich mein ganzer Garten von Mehltau infiziert ist. Weil dieser Pilz, der meine Zucchini befällt, nicht unbedingt die daneben stehende andere Pflanze befällt. Aber es gibt viele verschiedene Arten von Mehltau, der dann wiederum viele verschiedene Pflanzen, wie beispielsweise Gerste, Zucchini, Äpfel, Trauben, alles befallen können. Das sind aber ganz leicht unterschiedliche Pilze, alle aus derselben Familie.
Aber der Infektionsmechanismus und die Proteine, die an der Erkennung beteiligt sind, die sind mehr oder weniger gleich in den unterschiedlichen Pflanzen und Pilzen. Also
genau, da kann man dann sagen, die Mechanismen an sich sind höchstwahrscheinlich sehr ähnlich oder gleich. Das kann auch füreinander übertragen werden. Aber so wie jetzt beispielsweise viele Schlüssel ganz gleich aussehen und das Prinzip Schlüssel-Schloss immer gleich ist, passt ja trotzdem nicht jeder Schlüssel zu jedem Schloss. Und so ist es dann da eben auch. Es gibt ganz kleine, feine Unterschiede, warum dann eben ein Pilz auf einer Pflanze sehr gut infizieren und wachsen kann, aber eben dann auf einer anderen daneben stehend, obwohl man meint, es sollte das Gleiche sein, eben nicht.
Es ist beruhigend zu wissen für einen eigenen Garten, dass man da nicht voller Sorge sein muss, wenn die Zucchini befallen ist. Inwieweit profitiert deine Forschung denn von diesem THR-356 von unserem Forschungsverbund? Hast du da irgendwelche Vorteile dadurch, dass du Teil dieses Verbunds bist?
Auf jeden Fall. Allein schon dadurch, dass da so viele Projekte arbeiten, die alle ganz viele unterschiedliche Expertisen haben. Das ist super hilfreich, weil man verschiedene Blickwinkel einfach auch auf das eigene Projekt bekommt. Und auch auf andere Projekte, wo man dann wieder Ideen auch für sich übernehmen kann. Was aber besonders hilfreich ist jetzt in meinem Fall, ist auch, dass man verschiedene Expertisen hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Experiment gemacht, wo wir einen ganz großen Datensatz generieren und ich habe versucht oder ich versuche den aktuell selbst auszuwerten, habe aber so eine Art von Experiment und Datenauswertung selber noch nie vorher gemacht. Und wir haben jetzt eine andere Gruppe, die machen das täglich. Das heißt, die können mir total viel helfen, die können mich unterstützen. Ich kann zu denen gehen, wenn ich sage, ich habe jetzt die Analysen gemacht, macht das Sinn, was ich hier gemacht habe? Und dieser Austausch ist super hilfreich. Und wir können auf der anderen Seite denen dann zum Beispiel dieser Arbeitsgruppe Daten zur Verfügung stellen von Pflanzen, die mit Mehltau infiziert wurden. Und die brauchen dann ihre Daten wieder für ihr Projekt. Und das ist halt ein ständiger Austausch, der sehr hilfreich ist.
Inspiriert dich das auch, dass du mit so vielen in diesem Konsortium zusammenarbeiten kannst? Und gibt es da einen guten Austausch zwischen euch Doktoranden, der ja, euch irgendwie beflügelt oder euch weiterhilft?
Auf jeden Fall. Der eine erzählt, man hat das Experiment gemacht, was man jetzt zum Beispiel bei sich selber noch nie, da hatte man gar nicht die Idee, dass man das auch machen könnte. Und dann denkt man auf einmal so nach, ja, okay, das wäre eigentlich spannend, das auch mal für den Pilz sich genauer anzuschauen, obwohl jetzt vielleicht jemand anders mit mehr symbiotischen Mikroorganismen arbeitet, aber auch da wieder ja manche Mechanismen auch übertragbar sind. Und ich glaube, für uns Doktoranden ist der Austausch auch auf einer nicht wissenschaftlichen Ebene ganz oft wichtig, dass man einfach hört, wie läuft's bei euch, dass man auch mal hört, okay, auch bei mir geht mal alles irgendwie drunter und drüber, die Tage gibt's auch, oder es läuft bei jemand mal total super, dann freut man sich darüber. Und ich glaube, auch auf der Ebene ist zusätzlich zu dem wissenschaftlichen Austausch gerade für uns Doktoranden dieses regelmäßige Update super wichtig.
Hier vielleicht angeschlossen noch eine Frage. Du bist jetzt relativ weit fortgeschritten in deiner Doktorarbeit, näherst dich dem Ende deiner Doktorarbeit. Inwieweit bist du da auch sowas wie ein Mentor für jüngere Doktorandinnen und Doktoranden im Forschungsverbund oder sucht man sich da eher nicht Rat untereinander?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich Rat untereinander sucht. Ich glaube, dadurch, dass wir alle gleichzeitig mit dem TAR, also mit dem Forschungsverbund, die meisten gleichzeitig reingestartet sind, sind wir da eigentlich, man hat nicht das Gefühl, jemand ist schon länger dabei als jemand anders. Dadurch ist das jetzt in diesem Forschungsverbund, würde ich sagen, so, dass eigentlich jeder auf gleicher Ebene sich Hilfe und Unterstützung immer mal wieder von anderen holt und dann eben nachfragt, und wie läuft's hier und wie läuft's da. Am Lehrstuhl, finde ich, ist es ein bisschen was anderes, weil man da mehr diese zeitliche Abfolge wirklich hat, dass man mitbekommt, okay, diese Person ist jetzt schon seit 6 Jahren am Lehrstuhl oder seit 5 Jahren und da ist jemand, der gerade neu angefangen hat. Da ist es, würde ich sagen, mehr so, dass es mir so ging, dass als ich neu angefangen habe, ich total viel mich an denen orientiert habe, die schon seit 4, 5 Jahren da sind und immer wusste, okay, wenn ich eine Frage habe, die haben ungefähr alles schon gemacht, was man an dem Lehrstuhl machen kann in Experimenten. Da kann ich mich mit Fragen hinwenden. Und dann versucht man jetzt, wenn man selber in der Rolle ist, dass man schon seit 4, 5 Jahren da ist, einfach auch möglichst helfend und unterstützend zu sein, wenn jemand Fragen hat, die am Anfang einfach aufkommen, dass man da dann wieder das weitergibt, was man vor ein paar Jahren noch selber genutzt hat.
So, Henriette, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Podcasts und ich würde dir gerne noch 7 Fragen stellen mit der Bitte um eine ganz kurze und knackige Antwort. Bist du bereit?
Ja.
Chips oder Schokolade?
Schokolade.
Schlüssel oder Schloss?
Schloss.
Pflanze oder Mikrobe?
Pflanze.
Freising oder München?
Das ist schwierig. Ich wohne tatsächlich genau dazwischen. Deswegen muss ich sagen, Unterschleißheim.
DNA oder Protein?
DNA.
Zellbiologie oder Biochemie?
Zellbiologie.
Dann möchte ich mich herzlich bedanken für diesen wunderbaren Podcast mit dir. Aber bevor wir uns endgültig verabschieden, hast du vielleicht noch eine Empfehlung für eine Publikation, die du unseren Zuhörerinnen geben möchtest, wenn sie mehr über dein Forschungsfeld wissen wollen?
Also eine Empfehlung für eine Publikation zu geben, ist, würde ich sagen, sehr schwierig, weil man sehr schnell in Fachliteratur kommt, die, auch wenn man sich dafür interessiert, manchmal etwas trocken sein kann zum Lesen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist alles, wo man eine bildliche Darstellung hat. Also sei es jetzt viel, was ihr mit dem Ö1-Projekt macht, die Ausstellungen, der Lehrpfad im Botanischen Garten. Das ist total spannend. Oder eben auch im Deutschen Museum gibt es inzwischen einen ganzen Bereich zum Thema Biotechnologie. Der fokussiert sich dann nicht nur auf die Pflanzenwissenschaften, sondern das Ganze ist etwas breiter gefasst. Und da kriegt man dann so ein bisschen dargestellt, was wir mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und dann einfach mal rauszugehen in die Natur und sich bewusst zu machen, wie vielfältig das alles ist, wie viele kleine Mechanismen, wie so kleine Zahnräder perfekt ineinander greifen müssen, dass das eben alles so funktioniert, was wir sehen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist es ganz schnell eine ganz einfach eine Faszination für Biologie zu entwickeln. Und das kann ich nur empfehlen.
Super, das werden wir in die Shownotes mit aufnehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu reden.
Dankeschön, es war sehr schön.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Corbinian Schneeberger, der die Professur für Genomplastizität und computergestützte Genetik der Ludwig-Maximilians-Universität München innehat. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.